SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Linda Brehm. Die Rakete ist heute wieder voll besetzt. Bei mir sind Martin Fietz und Nicola Apicelli vom Chaos Computer Club in Karlsruhe. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Der Chaos Computer Club oder auch kurz CCC hat das erste Mal in den 80ern auf sich aufmerksam gemacht. Da hatten eure Kollegen in Hamburg 135.000 Mark von der Sparkasse auf ein Konto des CCC umgebucht und damit bewiesen, dass BTX-Verfahren, das Bildschirmtextverfahren, mit dem man damals solche Buchungen gemacht hat, ist nicht sicher. Wie ist denn euer Selbstverständnis vom CCC in Karlsruhe? Seht ihr euch auch als eine Art Robin Hood auf der Suche nach Sicherheitslücken in unseren Datensystemen oder wie seht ihr euch?
Ja, also das Ziel von Hackern ist ja eigentlich, oder von Hacker, wie es der CCC lebt, ist ja eigentlich der kreative Umgang mit Technik. Und viel mehr haben ja die damals eigentlich auch nicht gemacht. Sie haben einfach das System kreativ eingesetzt. Und dadurch haben sie halt bemerkt, da kann man Dinge machen, die nicht vorgesehen waren. Und so sind sie an das Geld gekommen. Und sind eigentlich auch Leute, die mit Technik spielen. Und dabei findet man ab und zu auch mal eine Lücke oder entdeckt coole Features oder Sachen, die man mit der Technik machen kann.
Ist das eigentlich auch so eine Art Wettbewerb unter euch Hackern, wer jetzt wieder eine Sicherheitslücke gefunden hat oder so?
Ja, das ist gerade ein Thema, was bei uns auch heiß diskutiert wird, dass man viele Leute das als Wettbewerb sehen. So intern, man will ja eigentlich immer der Beste sein, man will das immer irgendwie gut können und vorne mit dabei sein. Und manche sind richtig gut und legen da halt ordentliches Tempo vor. Und Leute, die da nicht mit nachkommen und so weiter, haben dann auch Probleme. Das ist auch gerade ein Thema, was bei uns heiß diskutiert wird.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Wort Hacker. Könnt ihr das vielleicht einfach nochmal kurz definieren, was das eigentlich bedeutet? Was machen Hacker?
Also ich fand das sehr schön, wie das Martin gerade formuliert hat, der kreative Umgang mit neuen Technologien oder mit allem Möglichen eigentlich. Und man bastelt halt, man spielt halt mit Sachen rum. Das ist halt so, das sind meistens so die Kinder, die früher die Wecker auseinandergebaut haben und meistens nicht wieder zusammengekriegt haben. Aber vielleicht baut man ja dann was anderes zusammen. Das macht ja auch ganz viel Spaß. Und also es hat nicht notwendigerweise direkt mit Computern zu tun. Es kann halt überall passieren. Sei es mal bei einem Gericht, wo man halt eine leckere Nudelspezialität zusammenhackt, oder beim Häkeln, haben wir vorhin schon angesprochen, das ist auch so eine Sache, die würde man nicht direkt in der Nähe von der Hackerkultur ansiedeln, aber das hat sie doch ganz gut Fuß gefasst und das erfreut sich immer mehr.
Wie viel Zeit verbringt ihr denn täglich am Computer?
Viel. Ja. Also bei mir läuft eigentlich immer ein Rechner oder zwei oder drei, wenn man dem Wohnzimmerrechner noch mit dazu rechnet, dazu zählt. Und eigentlich, ich benutze es, um Musik zu hören, ich benutze es, um Filme oder Serien zu gucken, um Fernsehen zu gucken, um zu arbeiten, um mich zu informieren oder auch zu kommunizieren. Also da ist der Weg zum Telefon halt eher, das ist weniger, da setze ich mich halt lieber hin und chatte halt mit meinen Freunden.
Das ist ganz altmodisch, ne, das Telefon. Aber im Moment habt ihr sehr viel zu tun. Ihr organisiert nämlich, und das macht ihr einmal im Jahr, eine Veranstaltung, die den kuriosen Namen trägt, Gulasch Programmiernacht. Was genau das ist, darüber sprechen wir gleich. Erstmal ein kleiner Aufruf an unsere Hörer. Heute ist ja der letzte Mittwoch im Monat und da machen wir hier in der Rakete immer unser Lexikon-Spiel. Ich sage gleich ein Wort, das keiner kennt, das hoffen wir zumindest. Und Sie zu Hause müssen das auch gar nicht nachschlagen, sondern erfinden Sie bitte eine möglichst überzeugende Definition für diesen Begriff. Eine Erklärung, so wie sie im Lexikon stehen könnte. Die geben Sie uns dann bitte durch, entweder telefonisch unter der 07221-2000 oder über unsere Internetseite swr2.de. Und in dem Fall bitte nicht vergessen, Ihre Telefonnummer dazu zu schreiben. Am Ende der Sendung bekommen unsere beiden Gäste dann 5 Lösungsvorschläge angeboten, von denen natürlich nur einer richtig ist. Und wenn ihr beiden dann richtig liegt, dann kriegt ihr eine CD und wenn nicht, dann kriegt der Hörer eine CD, der euch mit seiner Fantasieantwort aufs Glatteis geführt hat. Verstanden? Soweit?
Hört sich interessant an.
Also, hier ist der Begriff. Gut zuhören. Der Traps. Wer oder was ist ein Traps oder was könnte es sein? Denken Sie sich was aus und dann her damit per Telefon unter der 07221-2000. Und so oldschool ist Telefon auch gar nicht, muss ich dazu sagen, oder über swr2.de. Die Rakete heute mit Martin Fietz und Nicola Apicelli vom Chaos Computer Club in Karlsruhe. Ihr seid Mitorganisatoren der Gulasch-Programmiernacht. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Die findet vom 7. bis zum 10. Juni in Karlsruhe statt. Was braucht man denn für eine wirklich gelungene Gulasch-Programmiernacht?
Also der Name ist halt schon ein sehr wichtiger Bestandteil. Was braucht man für eine erfolgreiche Gulasch-Programmiernacht? Man braucht viele begeisterte Menschen, die Lust haben, sich auch mal im echten Leben zu treffen, um zu zeigen, was sie drauf haben, woran sie gerade arbeiten, was sie gerade basteln und sich mal auch persönlich kennenlernen wollen und halt ein schönes Wochenende verbringen wollen. Und es ist halt, die Veranstaltung ist jetzt im 11. Jahr und sie ist immer weiter gewachsen und deswegen haben wir immer mehr Rahmenprogramm versucht anzubieten. Es gibt Vorträge, es gibt Workshops, es gibt Partys, es gibt auch eine Quizshow und wir versuchen halt den Leuten möglichst viel Programm zu bieten. Und es ist halt aber auch definitiv eine Mitmachaktion. Also wenn jemand halt mal in der Meinung ist, er kann was über was Tolles berichten, was die anderen auch interessieren würde, dann kann er sich bei uns anmelden und der kriegt dann einen Vortragsraum und kann dann die anderen bespaßen und denen was erzählen und beibringen.
Ich habe viele Fotos gesehen von den letzten Gulasch-Programmiernächten. Die stehen ja im Internet. Und da waren erstaunlich viele Frauen zu sehen. Ist das nur ein Klischee, dass es unter Hackern wenige Frauen gibt?
Also es ist schon teilweise auffällig, aber in den letzten Jahren habe ich persönlich auch gemerkt, dass es immer mehr Frauen auch zu die solchen Veranstaltungen kommen. Also je offener auch die Menschen sind, desto mehr trauen sich auch andere Leute. Und das ist, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, das ist ja egal. Ich meine, auch bei den Frauen gibt es ja viel Bastel und Spiel und Entdeckungspotenzial. Warum denn nicht? Also wir wollen auf jeden Fall offen sein für jeden.
Ihr seid ein sogenannter Erfahrungskreis des Chaos Computer Clubs, also so eine Art regionale Außenstelle, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr nennt euch Entropia. Wie kamt ihr auf diesen Namen?
Oh je. Naja, also wir spielen, das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf den Begriff der Entropie, der ja auch eine Messzahl für den Chaos auch darstellen soll. Und ich glaube, das kam daher. Das ist aber vor unserer Zeit gewesen. Oh je, darauf waren wir jetzt nicht vorbereitet.
Warum braucht denn Karlsruhe eigentlich einen Chaos-Computer-Club?
Wenn man kreativ mit Technik umgeht und sich Systeme anguckt, wie sie funktionieren, ist es meistens schlecht, wenn die zentralisiert sind. Wenn es irgendwo einen Punkt gibt, der irgendwie, wenn der ausfällt, das ganze System lahmlegt. Und so haben sich auch die Gründer des CCCs gedacht, so eigentlich sollten wir auch den CCC dezentralisieren. Und damit kam die Idee auf, dass wir...
Hat ihm gerade den Stift weggenommen, damit er mal gespielt hat. Entschuldigung.
Und damit kam dann die Idee auf, auch lokal in den ganzen Städten in Deutschland so Erfahrungskreise zu bilden, die eigentlich sozusagen die regionalen Niederlassungen sind vom CCC.
Sozusagen die Fortführung des Dezentralisationsgedanken, genau. Sozusagen. Mhm. Was ist denn da so ein Programmpunkt? Was kann man da erleben? Könnt ihr mal eine Sache rausgreifen?
Also das wäre ja fast unfair, nur eins zu nennen, weil wir haben ja über 35 bis 40 sind wir inzwischen, glaube ich, angekommen an Programmpunkten, an Vorträgen, Workshops. Wir haben natürlich klassische Sachen wie Programmiersprachen, da wird was über Lua oder die Programmiersprache D berichtet, über HTML-Secure-Sicherheit und Wireless-Sicherheit, aber auch so Sachen, die so ein bisschen man sich vielleicht nicht da vorstellen würde, wie wir zum Beispiel, das eine geht ja noch, da wird jemand über Raumschiffe aller Art referieren, da freuen sich schon ganz viele Menschen drauf und auf der anderen Seite so ein bisschen weltnäher, wir haben eine Hackerin bei uns im Club, die auch mit Segelflugzeugen halt was am Hut hat. Und dann haben wir sie überredet, sie soll doch mal was erzählen, wie toll das ist, sich mal ein Fluggerät selber zu bauen und sich reinzusetzen und dann tatsächlich selber zu fliegen.
Raumschiffe und Fluggeräte, hängt das irgendwie zusammen? Wie kommt ihr auf diese Fluggerätenummer?
Naja, wir fanden das halt eine nette Idee und wir suchen halt immer noch, wir suchen halt dauernd Programm und dann, wenn sich jemand halt vorstellen kann, was zu erzählen, dann sagt er bei uns Bescheid, meldet sich an und wir sind gerade an so einer Grenze, dass wir keinen Vortrag weglassen müssen, aber die Vortragsräume sind gut gefüllt mit verschiedenen Veranstaltungen und da freuen wir uns eigentlich über die absurdesten Sachen.
Wir haben gerade Jonathan Colton featuring Sarah Quinn mit Still Alive gehört. Das hattet ihr euch gewünscht und wie fast alle eure Musikwünsche für heute Abend ist der Song in Deutschland nicht von einer Plattenfirma veröffentlicht worden, sondern vor allem im Netz. Welche Rolle spielt Musik für euch? Gibt es in der Hacker-Szene sowas wie eine eigene Musikkultur?
Ja, es gibt sicherlich verschiedene Kulturen. So ein Teil der Musik ist aus der Demoszene entstanden. Die, jetzt muss ich eigentlich noch ein Stück ausholen. Das ist halt, die Szene kam ursprünglich daraus, dass Leute halt, als es das Internet noch nicht gab, man schon irgendwie Spiele tauschen wollte. Und Leute haben dann angefangen, daran rumzubasteln, dass man die tauschen konnte, und haben dann vorne noch Intros reingebaut und dazu auch noch ein bisschen Musik geschrieben und so. Und dieser Teil, vorne die Intros bauen mit irgendwie schönen Grafiken und Musik, der hat sich dann ausgegliedert. Und das ist so ein eigener Bereich, wo inzwischen auch irgendwie viel Musik bei rausfällt. Ansonsten ist die Musik meistens elektronisch und ja, nicht unbedingt Mainstream, als auch gerade so, es gibt ja auch die so diverse Konflikte mit dem Internet und den Labels, den Major Labels.
Oder mit den Musikern auch, ja. Oder? Ihr geht ja jetzt wahrscheinlich nicht in einen Plattenladen und kauft euch eine CD, sondern habt die natürlich digital vorliegen als Datei. Wo besorgt ihr euch denn eure Musik, eure Songs?
Oh je, das ist ganz unterschiedlich. Aber als ich mir ein bisschen Musik ausgesucht hatte für diese Sendung heute, da ist mir halt aufgefallen, naja, eigentlich alles, was ich euch empfehlen wollte, das gab es tatsächlich teilweise kostenlos, teilweise für ganz wenig Geld halt auch im Netz zu finden. Und dann habe ich erst beim Zusammenstellen gemerkt, hey, guck mal, aber ich kriege ja alles, was ich will hier im Netz. Und natürlich, wenn ich dann halt irgendwie auch normale Popmusik, sag ich jetzt mal, hören will, dann gehe ich durchaus auch im Plattenladen oder bestelle es gleich online.
Aber wenn ihr jetzt was runterladet, auch wenn die Musiker das kostenfrei anbieten, aber die kriegen da ja keinen Cent dafür. Habt ihr da nicht ein schlechtes Gewissen?
Naja doch, also der eben genannte Jonathan Colton, der hat auf seiner Website auch einen Laden und man kann sich für einen Dollar oder was das war, ein Lied kaufen bei ihm und das geht dann natürlich direkt an ihn.
Aber es gibt's auch kostenfrei?
Teilweise ja, muss er sich halt überlegen, ob er sich das leisten kann oder leisten will. Aber ich denke mal, dass er sich dadurch halt erstmal sehr viel Werbung macht, den Kunden bindet. Und dann halt, wenn man mehr von ihm will, dann muss man halt auch ein bisschen zahlen. Aber dann bin ich auch gerne bereit. Ich will ja nicht ein Pirat sein und alles kostenlos haben. Ich bin ja auch gern bereit, wenn es mir gefällt und ich das haben will, dass ich da auch Geld dafür hinlege. Das sehe ich auf jeden Fall ein.
Sehen das die meisten so?
Ja, also ich denke auch, es gibt ja auch irgendwie, so ein bekanntes Beispiel ist der Podcaster Tim Pritloff, der inzwischen seinen kompletten Lebensunterhalt nur dadurch verdient, dass er halt Podcasts macht, also indem er irgendwie über irgendwelche Themen mit eingeladenen Gästen meistens referiert und die dann ins Internet stellt, kostenlos, und da dann über Flatter, Micropayment-System oder so, über Spenden eigentlich sein ganzes Einkommen finanziert, und da kommt da schon ordentlich was zusammen.
Das ist ja nur ein Teil, im Netz geht ja sehr vieles, was nicht immer erlaubt ist. Bewegt man sich als Hacker immer am Rande der Illegalität?
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich gibt es Leute, die es übertreiben und dann halt durchaus aus Versehen oder mit voller Absicht teilweise wahrscheinlich auch Gesetze oder Regeln brechen. Aber es ist halt auch tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt auch für den CCC, dass man halt eine gewisse Hackerethik auch haben sollte und die halt auch publik gemacht werden soll und dass man halt auch immer auch einen bewussten Umgang mit dieser Technik hat.
Also es gibt schon sowas wie einen Kodex, einen Ehrenkodex oder so?
Auf jeden Fall. Und darin stehen halt auch so interessante Sachen, dass halt jeder Zugang haben sollte zu einem Computer oder halt zu einem Gerät eigentlich, um die Welt besser zu verstehen, dass die Informationen frei sein sollen. Da steht das mit der erwähnten Dezentralisierung, und was ich auch ganz toll finde, ist halt, dass man die öffentlichen Daten nutzen soll und die privaten hingegen schützen. Also es ist tatsächlich so eine Charta, und man diskutiert, man bastelt dran, das ist jetzt nichts Festes, oder man kann das halt, das sind nicht die 10 Gebote schlechthin, sondern das ist halt so ein Prinzip, so ein Ideal, woran man sich halt richten sollte. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, das muss man leider auch dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen, das hält sich ja nicht jeder an seinen Ehrenkodex wahrscheinlich. Nicola, du studierst jetzt Informatik im 22. Semester und bezeichnest dich selbst als Langzeitstudenten aus Überzeugung. Wie genau meinst du das?
Dass ich das im vollen Bewusstsein mache. Also es gibt ja irgendwie wird ja viel geschmunzelt über diese Langzeitstudenten, diese Plage, wobei ich das halt komplett anders sehe. Ich verdiene mir mal schon seitdem ich angefangen habe zu studieren, meinen Lebensunterhalt selbst. Ich arbeite nebenher Und ich finde Studieren was Tolles und ich interessiere mich halt auch für so viele Sachen, dass ich dann immer noch was anderes mache und hier das mir da reinhöre und ja, und halt eben auch beim Entropia halt dann Zeit habe, da mitzumachen und halt so eine große Veranstaltung, wie wir sie nächste Woche vorhaben, auf die Beine zu stellen. Und ja, also ich würde gerne noch weiter studieren.
Ist da auch so ein bisschen Protest dabei?
Eigentlich nicht, nein. Also ich finde, jeder sollte das machen, was er will. Ich meine, es ist natürlich auch, ich will halt gern weiter studieren. Ich möchte gerne meine Freizeit genießen können. Es ist halt natürlich auch ein Opfer, weil ich lebe halt immer von meinen zwei Nebenjobs. Da komme ich zwar gut über die Runden, ich lasse mir nichts fehlen, aber so wirklich was beiseite legen, das ist halt nichts.
Was machst du für Nebenjobs?
Derzeit arbeite ich bei einer Videospielefirma und ich gebe Nachhilfe in Mathe an Abiturienten und Realschülern. Und ja, ich lebe halt in einer WG, also irgendwie, ja, besonders luxuriöses Leben führe ich nicht, aber ich bin zufrieden. Ich habe halt relativ viel Freizeit, dadurch, dass ich mir die Zeit auch selber einteilen kann. Und ja, das finde ich halt super toll, dass ich dann auch beim Entropia mitmachen kann und neue Leute kennenlernen kann. Und dann sammeln sich halt so die Semesterzahlen an.
Aber hat man das nicht irgendwann mal satt? Dir fehlt jetzt nur noch die Diplomarbeit, ne?
Genau, genau.
Will man da nicht irgendwann mal einen Schritt weiter gehen?
Also es gibt halt viele Menschen in meinem Leben, die mir auch nahelegen, halt, ich könnte mal so langsam fertig werden. Es gibt auch viele Menschen in meinem Leben, die sagen, oh, das ist ja cool, bist ja so hast es so gut, dass du noch so lange studierst. Also ich persönlich, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch mein Studium zu Ende bringen. Also ich werde jetzt nicht mein Studium schmeißen. Aber irgendwie 8 Stunden arbeiten am Tag, da würde ich, wenn es ginge, irgendwie gleich nochmal ein neues Studium anfangen.
Also ist da auch so ein bisschen Bequemlichkeit dabei?
Wahrscheinlich ja, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, mir fehlt nichts, ich bin glücklich und warum sollte ich das dann ändern?
Martin, du bist ja schon mittendrin im Berufsleben. Du arbeitest als Softwareentwickler für eine Firma in Karlsruhe. Dein Studium der Wirtschaftsinformatik hast du ziemlich schnell durchgezogen, oder?
Ja, also es war so wahrscheinlich der Vorteil, dass ich in Entropia eigentlich erst nach dem Studium kam. Und ich habe eigentlich schon den Anspruch gehabt, relativ schnell das Studium fertig zu bekommen. Teilweise ist, weil ich auch dadurch, dass ich deutlich, was ich später angefangen hat zu studieren und einen Bachelor angefangen hatte, auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatte. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich persönlich auch, wo mir vor allem auch in vielen Kommentaren aufgefallen ist und auch an der studentischen Arbeit, dass es einfach nicht mehr möglich ist, da das Studium so verschult ist.
Und weil es wahrscheinlich auch Fristen gibt.
Ja, genau. Das ist alles viel. Also man ist eigentlich nach 3 Semestern raus, wenn man es entsprechend verbockt.
Wenn man nicht früh genug angefangen hat.
Da habe ich das Glück, dass ich noch im Diplom bin, ja genau.
Was sagt denn dein Arbeitgeber eigentlich dazu, Martin, dass du im Entropia so aktiv bist? Gibt es da irgendwelche Konflikte? Ergänzt sich das oder hat es gar nichts miteinander zu tun?
Naja, ich denke, es ist sicherlich für meinen Arbeitgeber von Vorteil, dass ich halt auch mit den technischen Themen Austausch habe mit vielen Leuten, die in der Materie recht tief drin sind. Und auch da viele Ideen mitbekommen, die mir auch irgendwie im Berufsleben weiterhelfen. Ansonsten ist halt viel Freizeit, wo dafür raufgeht.
Wie politisch ist denn der Chaos Computer Club eigentlich?
Ja, also wenn man die Presse folgt, es gibt ja immer wieder Punkte, mit denen der CCC in den Medien ist. Es gibt ja so ein paar Bereiche wie die Zensurdebatte, also man... Das wurde ja vorher schon erwähnt, so eine der Ziele ist so freie Informationen. Also dass jeder, der Interesse hat, an Informationen ranzukommen, diese verfügbar hat. So die Wikipedia ist so ein Beispiel, wo dieses System gelebt wird. Und ich denke, es ist auch heute bei den Leuten, die sie benutzen, nicht mehr wegzudenken. Weitere Punkte sind so Datenschutz, Überwachung und auch so Sachen wie, wenn Technologie eingesetzt wird, wie zum Beispiel in Wahlcomputern und Leute gehen dann mal kreativ damit um und denen fällt auf, dass das System halt einfach kaputt ist und man da das manipulieren kann.
Wenn wir heutzutage über Datensicherheit und über das Internet sprechen, dann kommt man an den Piraten nicht vorbei. Wie steht ihr denn zur Piratenpartei?
Ich persönlich finde es interessant aus verschiedenen Gesichtspunkten. Einer ist, dass es im politischen Spektrum meiner Meinung nach einer liberalen Partei fehlt, die wirklich das Attribut liberal verdient, also nicht wirtschaftsliberal, sondern Liberalismus im Sinne, wie Benjamin Franklin oder so geprägt hat. zweite Gesichtspunkt ist natürlich, ist es eine Partei, die sehr mit dem Internet verbunden ist und da ergeben sich viele Möglichkeiten, was auch zum Beispiel Mitarbeit und so angeht.
Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin seit ein paar Monaten den Piraten beigetreten, weil ich halt irgendwie, ich fand das immer sehr interessant und sehr toll, ich habe das immer verfolgt, was die sagen und was die meinen und fand das immer interessanter und fand auch, da habe ich mich auch wiedergefunden. Und mich hat's halt damals vor ein paar Monaten, wie gesagt, ein bisschen gestört, dass die Presse mit denen halt so ein bisschen seltsam umging, zumindest in meinen Augen. Und da wollte ich irgendwie einen Punkt setzen, ein Zeichen setzen. Und da habe ich mir überlegt, eine Spende. Und dann habe ich gesehen, ach, ich werde einfach Mitglied. Und das entspricht halt schon meinen Vorstellungen. Und ich denke, die machen halt schon auch sinnvoll, sie wenden halt zum einen die Technik sinnvoll an, wenn sie halt so von heute auf morgen halt einen Parteitag organisieren. Und deren Inhalte, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt daran liegt, dass die so erfolgreich sind, dass einfach so viele Leute, die halt eben auch technikbegeistert sind, merken, oh, da ist jemand, die auch mit so Problemen, wie Martin sie gerade angesprochen hat, wie Zensur, Datenschutz, Urheberrecht, dass sie sich da halt engagieren und dass sie halt auch Bescheid wissen und das einen großen Teil der Bevölkerung offenbar auch interessiert und anspricht.
Die Datenfreiheit und auch die Zugangsfreiheit hast du gerade schon auch angesprochen bei den Piraten. Die haben ja jetzt allerdings auf ihrem Parteitag auch gemerkt, dass das durchaus vielleicht auch chaotisch abläuft dann, wenn jeder mitreden möchte und jeder sich damit einbringt. Das heißt, das ganze System hat doch da auch seine Grenzen, oder?
Naja, auf jeden Fall. Also man muss halt auch sich überlegen, es ist halt auf jeden Fall eine junge Partei und die sind auf keineswegs perfekt. Ich weiß nicht, welche Partei von sich behaupten kann, dass sie perfekt sind. Meine Freundin erzählt mir immer, die Grünen vor 20 Jahren haben genauso angefangen, wo das halt zum Skandal wurde, als dann jemand mit Turnschuhen halt ins Parlament gegangen ist, statt mit seinem Sakko. Und ich glaube auch, das ist auch richtig, dass so eine junge Partei auch da durch sowas durchgeht, um sich halt selber zu entwickeln und zu finden.
Wichtig ist ja auf jeden Fall, dass mal jemand das Thema besetzt.
Genau,
richtig, ne? Das Internetthema. Aber hat der Chaos Computer Club sozusagen als ehrenamtliche IT-Experten, habt ihr da auch eine gesellschaftliche Aufgabe?
Also ich finde es auf jeden Fall sehr richtig, also sehr schön oder sehr gut, dass sich der Chaos Computer Club an sich erstmal nicht in die politische Debatte mit einmischt, sondern halt beratend beiseite steht. Das finde ich sehr gut, dass es halt eben hier auch eine Trennung gibt, dass sie sagen, hey, wir sind da, falls mal eine Frage kommt, dann sind wir gerne bereit zu helfen und euch zu unterstützen, aber halt eben nicht direkt ins politische Geschäft einsteigen.
Ich denke, so ein Punkt ist ja dass der CCC als Club auch eher so die Meinung vertritt, dass wir eher auf gesellschaftliche Probleme hinweisen und es ist dann Aufgabe der bezahlten Leute, der Politiker, sich über Lösungen für die Probleme, die wir gefunden haben, auszudenken.
Heute ist der Name von Julian Assange wieder in den Medien aufgetaucht. Er wird jetzt doch nach Schweden ausgeliefert wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Er sagt ja, das sei nur ein Komplott, weil man ihn ausschalten will. Immerhin hat er ja die Seite WikiLeaks gegründet, über die Unmengen an Geheimdokumenten veröffentlicht wurden. Was denkt ihr denn über WikiLeaks und Julian Assange?
Das ist jetzt natürlich so ein ziemlich komplexes Thema. Also da steckt sehr viel dahinter und sehr viele Seiten und sehr viele Konflikte. Ich persönlich finde prinzipiell, dass eben diese Datenfreiheit sehr und sehr lobenswert. Die Person Assange ist halt sehr schwer. Da
würde
ich selber.
Aber WikiLeaks jetzt zum Beispiel?
Ja, wie gesagt, wir sind da halt eben an so einem Schnittpunkt. Ja, wie weit ist es legal und wie weit ist es illegal und macht es Sinn, dass es so ist? Ja, weil ich meine, es gibt halt Gesetze, die wohl gebrochen worden sind und warum gab es überhaupt und war das sinnvoll, dass es diese gab oder ist es vielleicht doch noch besser, dass es die gebrochen worden sind? Aber ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema da.
Ich denke, es ist halt auch ein Problem, dass man auch genau an dem Schnittpunkt ist zwischen den privaten Datenschützen und öffentlichen Datennützen. Ist so. Also gerade so alles, was in Richtung Regierung geht, sind viele Daten, die eigentlich öffentlich sein sollten. Teilweise betreffen sie aber auch private Daten und da ist es schwer, die Grenze zu ziehen. Und das ist auch so eine gesellschaftliche Diskussion, die mal geführt werden musste. Wo zieht man da die Grenze?
Weil ich habe das angesprochen, Martin, weil du mal gesagt hast, dass man mit Daten eben verantwortungsbewusst umgehen muss. Und da habe ich mich eben gefragt, ob das ein verantwortungsbewusster Umgang mit Daten ist, wie WikiLeaks damit umgegangen ist.
Naja, ich denke, also zum Beispiel das Kurt-Mörder-Video, das sowas veröffentlicht wurde, war definitiv ein guter Schritt. Und so ein Video überhaupt in Verschluss zu halten, dann sieht man ja teilweise, wie das Militär und die Kreise dort operieren. Und gut, bei den Botschaftsdepeschen gibt es Punkte, wo man vielleicht darüber diskutieren könnte, aber effektiv, was ja am Anfang groß angekündigt wurde von irgendwie den Amerikanern, dass es Probleme macht, wird irgendwie politische Konflikte irgendwie weltweit oder so, ist ja alles nicht groß eingetreten. Also es war mal eine gute Informationsquelle, sicher für Journalisten, die mal hinter die Kulissen blicken wollten.
Ein weites Thema, kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich einem etwas leichteren, zumindest vielleicht ist es auch noch schwerer. Wir müssen nämlich das Lexikonspiel noch auflösen. Die Frage war, wer oder was ist ein Traps? Danke schon mal an alle, die uns Vorschläge geschickt haben. Und hier kommen die Lösungsvorschläge. Also aufgepasst, ihr beiden, Martin und Nicola. Hier kommen 5 Antworten, nur eine davon ist richtig. Der Traps war in altgermanischen Heiligtümern eine für die rituelle Reinheit zuständige Person. Sie hatte dafür zu sorgen, dass wilde Tiere aller Art dem Heiligtum fernbleiben, damit sie es nicht verunreinigten. Ja, das war Antwort Nummer 1. Antwort Nummer 2. Der Traps ist ein Ausdruck aus der Zimmermannssprache, ein zentraler Mittelpfosten eines Kirchturms. Und Antwort 3. Traps, das ist die Kreuzung zwischen einer Tomate und einer Rapspflanze. 1994 von dem Pfälzer Gärtner Waldemar Kunert gezüchtet. Vorteil dieser Pflanze ist der hohe Ölgehalt.
Tomate und Raps.
Genau, eine Kreuzung aus Tomate und Raps.
Lach nicht, das wird wohl noch die richtige Antwort sein. Also.
Und die nächste Antwort, der Traps, das kommt aus dem Englischen. Es ist ein Geruchsverschluss eines Waschbeckens, Ausgusses oder ähnlichem. Und die letzte Möglichkeit, der Traps, ein hühnergroßer Steppenvogel, dessen Schwanzfedern in den 20er Jahren zur Dekoration für Damenhüte verarbeitet wurden. Habt ihr euch schon entschieden? Was glaubt ihr? Was stimmt?
Was sagst du, Martin? Also ich habe es auf 2 Kandidaten. Also mir hat die erste und die letzte Definition am meisten interessiert.
Die erste hat mir, glaube ich, also die ersten beiden habe ich eigentlich relativ ausgeschlossen. Die dritte fand ich zu kurios.
Also entscheidet euch für eine.
Wollen wir dann die 5 nehmen?
Die 5, also der hühnergroße Steppenvogel, dessen Schwanzfedern in den 20er Jahren zur Dekoration von Damenhüten verarbeitet wurden.
Traps. Ja. Ich bin in Biologie nicht so.
Okay, dann jetzt die Antwort. Ja. Trommelwirbel. Nein. Ihr liegt leider falsch.
Oh je.
Richtig ist der Geruchsverschluss eines Waschbeckens. Es ist dieses gebogene Rohr unterhalb eines Waschbeckens. Manche sagen da auch Siphon zu.
Ja.
Das heißt aus dem Englischen ein Traps, vielleicht heißt es auch Traps. Das ist es auf jeden Fall. Genau, und damit, ihr hattet den Steppenvogel genommen, hat ein Hörer gewonnen, Klaus John aus Wehr. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen sich eine CD wünschen. Wir melden uns natürlich bei Ihnen. Falls Sie jetzt zuhören, können Sie sich schon mal Gedanken machen, was Sie sich wünschen. Was für eine CD. Egal was, wir besorgen es und wir bezahlen auch dafür. Die Rakete am Mittwochabend hier in SWR 2. Ich bin Linda Brehm und bei mir waren Martin Fietz und Nicola Apicelli vom Chaos Computer Club in Karlsruhe. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Gerne, danke für die Einladung.
Mein Name ist Linda Brehm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Or in your future make a winner out of whoever owns it roots for. But it only ever does one thing. As you take possession of it, that's the wish to which it clings. So choose very carefully before we make a deal. If there's anything impossible you want to make real. If there's anything impossible.